Deutschlandfunk Nova. Update.
Guten Tag, hier ist der Podcast vom Update. Hier nochmal ein Appell ganz kurz an alle, die immer noch in Cafés abhängen und denken, geht mich alles gar nichts an. Ich bin jung und gesund, mir wird schon nichts passieren. Tut es nicht. Geht wirklich nur raus, wenn es unbedingt sein muss. Das hier ist die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Es geht hier wirklich um uns alle, wir müssen zusammenhalten. Jeder steckt ständig, jeden an, jederzeit. Die Krankenhäuser, die sind sonst zu voll und zu viele Menschen müssen sterben. Also mitdenken und Freude schenken. Über neue Corona-Tests wollen wir gleich sprechen hier in diesem Podcast. Was können die neuen Tests? Wie helfen die? Und wo gibt's die dann wann? Außerdem gibt's schöne Sachen, die wir für unser Immunsystem machen können.
Naja, Orgasmen sind gut fürs Immunsystem. Also auch das ist was, da sollten wir jetzt wirklich nicht dran sparen. Also auch Selbstbefriedigung sehr, sehr wichtig. Und einfach irgendwie Kopf hoch und wird schon. Ja? Wir schaffen das.
Das sagt Theresa Lachner. Sie hat den Sex-Block-Lust-Prinzip und mit ihr spreche ich darüber, wie man auch mit Abstand und Distanz Sex haben kann. Und meine Kollegin Verena von Keitz hat leider auch noch mehr bedrohliche Nachrichten, als wenn Corona nicht schon schlimm genug wäre. Aber nein, es gibt auch noch ganz anderes zu berichten, ne?
Genau, und das, worüber wir eigentlich schon die ganze Zeit immer reden und was eigentlich immer im Vordergrund stand und jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, das Klima und die Temperaturanstiege, die wir zu erwarten haben. Der Deutsche Wetterdienst hat da wieder eine neue Prognose und die sieht nicht so gut aus.
All das und mehr hier im Podcast fürs Update. Mein Name ist Diane Hielscher.
Deutschlandfunk Nova.
Dies ist die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das hat Bundeskanzlerin Merkel heute gesagt in ihrer Fernsehansprache. Fernsehansprachen der Bundeskanzlerin gibt es normalerweise ja nur zu Silvester, aber nicht mitten im März. Aber vieles ist ja jetzt anders durch die Pandemie.
Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Die Regierung, die hatte vorher schon klargemacht, es sollte nicht um neue Maßnahmen gegen das Coronavirus gehen, sondern darum, was jetzt zu tun ist und wie sich jetzt jeder Einzelne beteiligen soll. Was hat Merkel denn da genau gesagt?
Ja, es geht hier um Solidarität und auch um Disziplin. Also darum, dass jetzt jeder und jede Einzelne gefordert ist, diese Regeln einzuhalten, weil nur so die Pandemie verlangsamt werden kann.
Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Also dieser Ausdruck, es kommt auf jeden und jede Einzelne an, in verschiedenen Varianten, das ist was, was sich durch die ganze Ansprache zieht und von dem Merkel auch selbst sagt, das sei ihr bei der Ansprache das Wichtigste. Es kommt auf uns alle an, jeder und jede muss helfen, niemand ist verzichtbar, das wirksamste Mittel sind wir selbst und Merkel sagt, das ist eine Aufgabe von historischem Ausmaß.
Jetzt haben wir die Tage auch immer wieder davon gesprochen, dass wenn Leute immer nur sagen, ja, keine Panik, dass einem das erst recht Panik macht, aber sie macht schon deutlich, dass die Situation eine wahnsinnige Herausforderung ist.
Ja, aber sie sagt auch sehr klar, warum das nötig ist, um Zeit zu gewinnen, Zeit für die Forschung, der Forschung Zeit zu geben und auch dafür zu sorgen, dass alle Kranken gut versorgt werden können.
Das sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern das ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder Großmutter, eine Partnerin oder Partner. Es sind Menschen. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt.
Und sie geht dann auch auf so gut wie jeden Punkt ein, auf jede Einschränkung, die jetzt eine Rolle spielt, unter dem auch auf die Auswirkungen, die das alles hat und auch noch haben könnte. Das geht los bei Einschränkungen des öffentlichen Lebens, über Grenzschließungen bis zu Auswirkungen auf die Wirtschaft. Da sagt sie auch, die Bundesregierung hilft, wie sie kann. Ganz konkrete Maßnahmen hat sie da jetzt nicht mehr erläutert. Und Merkel spricht auch die Lebensmittelversorgung an.
Da machen sich ja auch ein paar Gedanken, wenn Sie permanent leere Regale sehen, ne?
Da hat Merkel wörtlich gesagt, die Versorgung wird selbstverständlich weiter gesichert sein. Da können sich alle drauf verlassen. Regale werden nachgefüllt, auch wenn sie an einem Tag mal leer sind, sagt sie. Und sie sagt auch, Vorratshaltung kann man machen, aber mit Maß, hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch, so nennt sie es.
Hat sie denn auch noch irgendwas zu möglichen Maßnahmen gesagt, die noch kommen könnten?
Nur sehr, sehr vage. Also sie sagt, die Situation ist dynamisch. Die Regierung prüft immer wieder, ob Regeln bestehen bleiben müssen oder eben, ob womöglich noch mehr nötig ist. Und in dem Zusammenhang warnt sie auch nochmal vor Fake News und vor Gerüchten und sagt, alles, was beschlossen wird, das teilt die Regierung auch offiziell mit.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in einer Fernsehansprache an die Menschen in Deutschland gewandt. Sie sagt, jeder und jeder Einzelne muss jetzt mithelfen. Also wir können nicht denken, ach wird schon, die machen das schon. Die da oben, die müssen das machen. Nein, nein, das sind wir. Es sind nicht nur die da oben, die ein Coronavirus haben, sondern wir alle. Dankeschön, Anne Zuber aus der Nachrichtenredaktion, die quasi in verschiedenen Wohnzimmern und Schlafzimmern stattfindet, die Nachrichtenredaktion, weil wir auch teilweise im Homeoffice sind natürlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine gute Nachricht des Tages gibt es dann doch auch, ja. Und eine davon ist, es wird weiter Lebensmittel und Klopapier geben. Yay. Ich weiß, die Regale sind teilweise leer. Aber das liegt nicht daran, dass zu wenig da ist, sondern daran, dass zu viel gekauft wird. Also, das heißt, wenn jeder 30 Kilo Nudeln zu Hause hat, dann ist das unnötig und eben der Grund für leere Regale. Aber sie werden gefüllt werden. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sagt, hört bitte auf zu hamstern, die Versorgung mit Lebensmitteln ist gesichert. Die Lieferketten, die sind intakt. Also, wenn die Nudeln aus sind, es kommen neue. Wir wollen drüber sprechen und zwar mit Josephine Schulz aus unserem Update-Team. Lieferketten intakt, sehen die Leute, die die Lieferketten machen, das auch so, ja?
Ja, grundsätzlich wird das schon aus allen Richtungen bestätigt. Also der Sprecher von Rewe hat mir vorhin gesagt, es gibt eigentlich keine Engpässe. Die Frequenz der Belieferung, die wurde jetzt nochmal hochgefahren von den Läden, weil die Leute eben so viel, vor allem haltbare Lebensmittel, also Nudeln, Konserven, Tiefkühlzeug, Drogerieartikel und sowas alles kaufen. Dann habe ich noch gesprochen mit der Leiterin des Speditionsverbands von Bayern, Sabine Lehmann, und die hat das auch im Großen und Ganzen zumindest bestätigt. Die meinte aber auch, es gibt jetzt schon hier und da ein paar Stellen, an denen es knirscht, also wo es schon zu Verzögerungen und Engpässen kommt.
Nämlich?
Also sehr problematisch ist bei Teilen für die Industrieproduktion, die zum Beispiel aus Asien kommen. Wir haben ja jetzt auch gehört, dass Autobauer ihre Produktion einstellen, eben auch, weil es teilweise Probleme in den Lieferketten gibt. Bei Lebensmitteln und Sachen des täglichen Bedarfs, da gibt es jetzt keinen Bruch der Lieferketten, aber eben auch ab und zu schon Probleme, meinte Sabine Lehmann.
Es läuft nicht reibungslos, in Anführungsstrichen, wenn Sie jetzt zum Beispiel Ware haben und wir sind international verflechtet. Nehmen wir mal Nudeln an, die eben halt auch von vielen Herstellern aus Italien meinetwegen kommen. Ja, da haben wir im Moment gewisse Einschränkungen, dass nämlich an den Grenzen tatsächlich hier auch Wartezeiten dauern.
Und der Geschäftsführer vom Deutschen Logistikverband, Frank Huster, der hat heute auch nochmal gesagt, dass das eben je nach Land, je nach Grenze sehr unterschiedlich ist. Also am Brenner hat man ja von stundenlangen Staus gehört wegen Grenzkontrollen. Auch an der Grenze zu Polen und zu Tschechien, da soll es lange Wartezeiten geben, zwischen Elsass und Deutschland auch. Während zum Beispiel zwischen Niederlanden, Belgien und Deutschland die Sache wohl ganz gut läuft.
Das heißt, wenn Waren jetzt nicht ganz rechtzeitig geliefert werden können, sind dann die Grenzkontrollen schuld?
Die spielen auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Also für Waren sind und bleiben die Grenzen ja geöffnet, aber es gibt eben diese Kontrollen. Der italienische Arbeitgeberverband, der hat sich da sehr aufgeregt darüber, dass zum Beispiel am Brenner Fieber gemessen wird bei Lkw-Fahrern aus Italien. Die haben gesagt, dass deshalb eben stundenlange Wartezeiten entstanden sind, dass frische Produkte nicht rechtzeitig geliefert werden konnten und dass Fahrer teilweise die Nacht am Autobahnrand verbringen mussten. Wie schnell oder langsam das jetzt jeweils an den Grenzen läuft, hängt natürlich auch davon ab, wie genau da kontrolliert wird, wie viel Personal da im Einzelnen dann zur Verfügung steht und so weiter. Und dann gibt es eben bei den Speditions- und Logistikfirmen selbst auch nochmal das Problem, dass die jetzt auch zum Teil Personalengpässe haben, weil Leute krank sind, weil zur Bestückung von Lagern eben einfach mehr Leute gebraucht werden. Und der Chef vom Gesamtlogistikverband, der meinte heute auch, dass er sich Sorgen macht, weil ja viele Fahrer aus Osteuropa kommen und die fahren jetzt eben zu ihren Familien, müssen dann im Zweifel in Quarantäne und fehlen dann eben auf der Arbeit. Also alles liegt auch nicht an der Speditionsbranche. Bei bestimmten Produkten kann es eben auch einfach passieren, dass die Hersteller nicht hinterherkommen mit der Produktion, eben gerade wegen dieser Hamsterkäufe, weil jetzt da die Nachfrage so sprunghaft nach oben geht.
Heißt das jetzt, dass bei der Speditionsbranche da die Luzi abgeht, das boomt, das Geschäft ihres Lebens, die freuen sich?
Also was Lebensmittel und Drogeriesachen und alles sowas angeht, da auf jeden Fall, da gehen die Aufträge nach oben. Aber es gibt auch das Gegenteil, hat mir Sabine Lehmann erzählt.
Nehmen wir mal einfach an das Thema Bekleidungsindustrie. Da sind wir dann plötzlich dabei, da passiert im Moment nichts mehr. Die bestellen nicht, weil sie nicht aufmachen dürfen, ihre Geschäfte. Und dann ist da auch ganz schnell Zappenduster.
Weil in der Speditionsbranche, da sind viele Betriebe eben sehr spezialisiert. Also die transportieren immer bestimmte Produkte und die haben dann teilweise schon echt ein großes Problem.
Aber wenn wir jetzt nicht alle unbedingt Klamotten shoppen wollen, ist das vielleicht keine Katastrophe. Aber gibt es denn trotzdem politische Lösungen für die Engpässe oder Störungen im Transport, die es jetzt gibt?
Also von der EU kam ja der Vorschlag, dass man an den Grenzen so Überholspuren für Warenlieferungen macht, damit dann eben nicht Autos, LKWs alle zusammen stundenlang im Stau stehen. Und Sabine Lehmann, die meinte, das muss unbedingt kommen. Da werden jetzt gerade Gespräche geführt, wie man das umsetzen kann. Sie war aber ansonsten eigentlich ganz positiv überrascht, was die Reaktion der Politik angeht.
Da, wo jetzt auch Engpässe in Regelungen da sind, sei es, dass man irgendwo schauen muss, wie lange darf ein Fahrer fahren und so weiter. Da geht es nicht um 20 Stunden, die er hinterm Steuer sitzen soll, aber wenn er eben halt die Lenk- und Ruhezeiten überschreiten muss, um einfach auch noch einen Termin zu halten, dass dort auch die Politik Gott sei Dank wirklich mithilft, genau diese Beschränkungen im Moment aufzuheben, temporär oder zu verändern.
Also die Arbeitgeber rufen da quasi nach Flexibilisierung der Arbeitsregelungen, zum Beispiel auch, dass das Sonntagsfahrverbot für LKWs ausgesetzt wird. Aber da muss man dann natürlich auch immer ein bisschen gucken, dass das für die Mitarbeiter noch tragbar ist, weil Lkw-Fahrer ja schon unter normalen Bedingungen häufig unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten.
Und anstrengend ist es. Dankeschön für die Einschätzung, Josephine Schulz aus unserem Update-Team. Wir haben über die Lieferketten gesprochen. Es werden aus irgendwelchen Richtungen weiterhin Nudeln kommen. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer hamstert, handelt asozial. Das sagt der Bürgermeister von Berlin-Pankow, Sören Benn. Und unser Tagesreporter Stefan Beuting, der sagt, nicht nur asozial, sondern auch recht schlicht. Wenn diese Krise nämlich was Gutes hat, dann zum Beispiel, dass wir kreativ sein können. Sonst gibt's ja eh nur Nudeln die ganzen nächsten Monate. Was? Und das will auch keiner, mal ehrlich. Viele Möglichkeiten schlummern in der Krisenküche.
Ganze Palette Zucker. Aber kein Mehl. Entschuldigung, haben Sie noch ganz normale Spaghetti eigentlich?
Ja.
Nee?
Nö.
Nö.
Wenn die äußeren Umstände sich ändern, dann verfallen wir in altbekannte Muster. Bei mir heißt das Pfannkuchen und Nudeln mit Tomatensoße. Was Essen und Zubereitung angeht, sind das meine Kniesehnen-Kochreflexe. Aber was tun, wenn Nudeln weg sind und Mehl und Eier auch mal wieder fehlen?
Also wenn ich im Netz hier eingebe, Krisenrezepte, dann finde ich hier einen Begriff, der taucht immer wieder auf, Senatsreserve.
Auch wenn uns das jetzt hart vorkommen mag, es gab Zeiten, die waren härter. Zum Beispiel Kalter Krieg, Berlin, Belagerungszustand. Das Rezept, was ich zuallererst finde, heißt Senatsreserve mit grünen Bohnen oder kurz Moppelkotze. Es führt mich direkt weit zurück, tief in die deutsch-deutsche Teilungsgeschichte. Mitten in den Kalten Krieg.
An den Zonengrenzen im Westen stauen sich die Züge mit Kohlen. Das ist der Anfangspunkt der Hungerblockade, die von den Sowjets gegen die Westsektoren Berlins verhängt wurde.
In Berlin war die Angst jahrzehntelang groß, dass die Russen wieder abriegeln. Aus dem Grund gab es ein Lager, die sogenannte Senatsreserve. Die Ausmaße der Reserve sind kaum vorstellbar. 189.000 Tonnen Getreide, 44.000 Tonnen Fleisch, 11.800 Tonnen Bratfett und sage und schreibe 96 Tonnen Senf. Und das Beste? 18 Millionen Rollen Klopapier. Wow. Das Ganze war verteilt auf etwa 700 Standorte. Und ein Gericht, was man eben daraus kochen konnte, war diese Moppelkotze. Man nehme zweimal Dosenfleisch, Inhalt würfeln, zusammen mit zwei Zwiebeln und zwei Dosen grünen Bohnen in die Pfanne und anbraten. Dann zwei Gläser Brühe drauf und fünf Kartoffeln, gewürfelt. Alles 20 Minuten ziehen lassen. Ich selbst kann mich eigentlich nicht erinnern, mal Dosenfleisch gekauft zu haben. Das ist allein schon so eine Art Krisenbote. Und in dem Moment, in dem das den Pfannenboden berührt, die zweite Irritation. Irgendwie riecht's nach einer Mischung aus Tierkadaver und angeschmortem Plastik. Während die Moppelkotze jetzt 20 Minuten kocht, kommt noch Plan B. Weniger Fleisch und ein paar mehr Vitamine. Das ist das Ziel. Eine Freundin hat mir kürzlich ihr Kimchi-Rezept verraten und heute habe ich im Netz eine Seite voller Coronavirus-Quarantäne-Rezepte gefunden. Darunter auch Kimchi-Cheese-Toast. Deswegen habe ich gerade auch direkt einen China-Kohl eingekauft und Ingwer, Knoblauch und Fischsoße dazu.
So, und jetzt muss ich den Kohl durch ein Sieb drücken und dann mit der Kimchi-Paste vermengen. Am besten mit Einweghandschuhen einmassieren, wahrscheinlich wegen der Chili-Flocken, ne, und dem Knoblauch.
Das Tolle an Kimchi ist, er wird nicht gekocht und bleibt trotzdem haltbar. Fermentation nennt sich das. Durch die Arbeit vieler kleiner Milchsäurebakterien wird Zucker in Milchsäure umgesetzt. Der Kohl wird haltbar und mit der Zeit saurer. Dabei passieren tolle Sachen. 2014 hat das Journal of Medicinal Food eine Studie dazu veröffentlicht. Kimchi beugt demnach Krebs vor und Verstopfung. Es senkt den Blutdruck und es pusht das Immunsystem. Was will man mehr? Weil das jetzt aber 24 Stunden ziehen muss und dann eigentlich noch ein paar Tage kühl stehen soll, habe ich mir für heute eine Portion Kimchi direkt aus dem Laden mitgebracht. Eine Scheibe Brot auf den Toaster gelegt, Käse drauf, dreimal durchtoasten und Kimchi drauf, fertig. Und jetzt steht beides vor mir. Mein Corona-Krisenmenü. Bohnen-Kartoffel-Dosenfleisch-Eintopf an Kimchi-Cheese-Toast. Aber ehrlich gesagt, nur eins von den beiden schmeckt so, dass ich es nochmal machen würde. Dem Kimchi-Toast bin ich dankbar, weil er schmeckt. Und der Moppelkotze zumindest dafür, dass mir die Geschichte hinter dem Rezept klar macht, dass wir nicht die Ersten und auch nicht die Letzten sind, die durch harte Zeiten mal durch müssen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir brauchen mehr Tests. Also immer mehr Menschen stecken sich ja gegenseitig mit dem Coronavirus an. Und um zu wissen, ob man es hat, muss man logischerweise einen Test machen. Und im Moment können wir 160.000 Tests pro Woche machen. Das hat das Robert-Koch-Institut heute gesagt. Es müssen aber noch viel schneller, noch viel mehr Tests gemacht werden, damit wir einfach bessere Zahlen haben, besser reagieren können. Wir sprechen über diese Testkapazitäten und auch über einen neuen Corona-Test mit Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Christina, wie ist denn gerade die Lage in Deutschland? Also können wirklich so viele Menschen, die eigentlich einen Test bräuchten, nicht getestet werden? Oder denken wir jetzt alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche einen Test unbedingt? Aber in echt haben wir nur ein Schnupfen und verstopfen die Praxen.
Also wahrscheinlich ist es beides. Es gibt halt jetzt Gegenden, da ist die Epidemie angekommen, da sind die Labore am Anschlag, die die Tests auswerten. Da berichten auch Krankenhäuser von vielen Fällen. Gesundheitsämter schaffen es gar nicht mehr, alle Fälle zurückzuverfolgen. In anderen Gegenden, da ist das derzeit noch nicht. Da ist noch alles ruhig. Wobei man sagen muss, da wird es auch noch ankommen, diese Epidemie. Wo es derzeit schwierig ist, sich testen zu lassen und wo nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Das hängt ja auch davon ab, wie viele Labore es in einer Gegend gibt. Aber es gibt eben so eine und solche Gegenden. Außerdem ist es aber auch schon so, dass man immer wieder hört von Menschen, die kommen jetzt aus Italien oder Tirol zurück, haben gar keine Symptome und wollen sich dann unbedingt testen lassen. Da sollte der Hausarzt dann sagen, nein, sie werden nicht getestet. Das wäre Verschwendung der Ressourcen. Es gibt vom Robert-Koch-Institut konkrete Angaben, wer getestet werden sollte und wer nicht? Und daran sollten sich alle halten, damit eben die getestet werden können, bei denen es wichtig ist. Und noch was, es wird ja auch in den Medien vor allen Dingen über die Fälle berichtet, wo jemand nicht getestet wurde, weil das Labor überlastet war. Ich glaube, dass es doch so ist, dass in vielen Medien nicht über die Fälle berichtet wird, wo getestet wird. Das kann sein, dass da auch manchmal ein falscher Eindruck entsteht.
Das müsste jetzt aber doch heißen, dass viel mehr Menschen infiziert sind, als wir feststellen können. Logischerweise, weil wir nicht alle testen können. Oder ist das ein falscher Rückschluss jetzt?
Nein, auf jeden Fall. Das ist so. Das wurde von Anfang an auch so gesagt. Man muss sagen, im Vergleich zu anderen Ländern ist bei uns die Dunkelziffer wahrscheinlich eher niedrig, weil hier schon früh sehr viel getestet wurde. Und das sieht man auch daran, dass hier die meisten Tests negativ sind. Jedenfalls war das die Information vor einigen Tagen. Ich denke mal, das wird immer noch so sein. In anderen Ländern sind viele der Tests positiv. Und daran sieht man eben, dass dort die Dunkelziffer wahrscheinlich höher ist. Aber ganz klar, bei uns, wie auch in anderen Ländern, gibt es eine Dunkelziffer, weil ja nicht alle Menschen flächendeckend getestet werden. Geht ja auch gar nicht.
Was ist denn jetzt aber konkret geplant, damit mehr Tests durchgeführt werden können? Wir haben ja eben das schöne Wort Testkapazitäten schon benutzt.
Ja, also derzeit arbeiten verschiedene Firmen an Schnelltests. Also dieser aktuelle PCR-Test, der ist sehr genau, dauert aber mindestens 5 Stunden, eventuell eben sogar länger. Gerade für Krankenhäuser könnte es hilfreich sein, Tests zu haben, die sofort ein Ergebnis anzeigen, um zum Beispiel das Personal täglich zu checken, anstatt es bei jedem Verdacht in die Quarantäne zu schicken. Weil das können wir uns bald nicht mehr leisten, wenn dort da in den Kliniken der Betrieb auf Hochtouren läuft. Also solche Schnelltests wird es in einigen Wochen geben, da gehen Experten von aus. Außerdem könnte man weitere Labore mit einbeziehen, also zum Beispiel auch Labore der Tiermedizin. Jedenfalls ganz klar, es werden derzeit Testkapazitäten noch weiter ausgebaut.
Jetzt kann man im Moment Tests kaufen, die heißen Antikörpertests. Was genau machen die?
Ja, das darf man nämlich nicht verwechseln. Die suchen nicht nach dem Virus. Die stellen also nicht fest, ob man das Virus hat und ansteckend ist. Die suchen nach Antikörpern. Antikörper sind unsere Reaktion auf das Virus. Der Haken daran ist, dass unser Körper erst nach einer Woche ungefähr solche Antikörper bildet. Das heißt, wenn man so einen Test macht und der ist dann negativ, dann darf man nicht denken, ich bin nicht ansteckend. Weil eventuell ist man genau in dieser ersten Woche. Das heißt, man hat zwar das Virus schon und kann andere Leute anstecken, aber man hat noch keine Antikörper gebildet. Also für diesen Zweck zu wissen, ist jemand ansteckend, ist dieser Test nicht gut. Der ist höchstens interessant, wenn man sagt, gut, ich hatte vor 2 Wochen Husten und Fieber, jetzt würde ich doch gern wissen, war das Covid-19 oder nicht, für sich selber zur Info. Allerdings muss man auch da bedenken, die haben öfter falsche Ergebnisse. Die haben eine gewisse Fehlerquote. Das heißt, eigentlich, wenn man unbedingt so einen Test machen möchte, dann sollte man das nur nach Beratung mit dem Hausarzt machen. Und man sollte auf keinen Fall von dem Testergebnis eines Antikörpertests irgendwelche Entscheidungen abhängig machen.
Aber du sagst, wenn der positiv ist, dann weiß ich, dass ich vielleicht vor 2 Wochen Corona hatte, Antikörper entwickelt habe und jetzt immun bin.
Auch nicht sicher, weil man weiß noch gar nicht, wie oft diese Tests fehlerhaft sind. Es könnte sein, dass die auch auf andere Coronaviren-Antikörper reagieren.
Ah.
Also du bist nie 100% sicher. Die haben eine Fehlerquote und es ist noch nicht klar, wie groß die ist.
Es gibt mittlerweile in einigen EU-Ländern welche, Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Belgien. Und haben wir jetzt eben erfahren, es gibt ganz regional in Bayern auch schon Ausgangssperren. Also wir fragen uns, wird in ganz Deutschland eine Ausgangssperre jetzt wahrscheinlicher?
Das kann keiner vorhersagen. Es ist ja so, man hat jetzt erstmal eine Reihe von Maßnahmen ergriffen und die, dann würden wir uns jetzt ungefähr mal 10 Tage abwarten, ob diese Maßnahmen was bringen, ob die Kurve der Neuinfektionen abflacht. Ob jetzt die Ausgangssperre kommt oder nicht, das wird auch davon abhängen, wie gut die Leute jetzt von alleine Social Distancing ausüben, also sich wirklich distanzieren von allen anderen Leuten. Derzeit muss man Tag für Tag gucken, wie ist die Lage und dementsprechend reagieren dann auch die Politiker.
Also mein Eindruck einerseits ist, die Straßen sind schon leerer, aber es gibt immer noch irgendwelche Menschen, die in Cafés abhängen und irgendwie gar nicht mitbekommen haben, dass es Corona gibt. Ne? Also was darf ich, was nicht? Also was sollte ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich unterlassen?
Also jetzt sollte man wirklich versuchen, so wenig Leuten wie möglich irgendwie erstmal sie anzuhusten oder auch direkt im Gespräch so auf 1,5 Meter oder kürzer gegenüberzustehen, weil dieses Virus wird über Tröpfcheninfektionen übertragen. Das heißt, wenn man spricht oder hustet, gehen immer so kleine Tröpfchen raus, die sollten nicht auf den anderen übergetragen werden. Also wirklich sich zurückhalten.
Und wenn ich jetzt glaube, infiziert zu sein, aber keinen Test bekommen kann, wir haben ja eben drüber gesprochen, man kann sich ja nicht einfach testen lassen, einfach weil man Lust hat, darf ich dann meine Oma oder meine Eltern oder so besuchen, die womöglich über 60 sind?
Also wenn man keine Symptome hat, aber den starken Verdacht, dass man sich angesteckt hat zum Beispiel und man kann sich partout nicht testen lassen, dann sollte man 14 Tage warten, ob sich Symptome zeigen, zum Beispiel Husten oder Fieber oder man fühlt sich matt. Etwas seltener kommt auch Schnupfen vor. Wenn man aus einem Risikogebiet kommt oder man hatte Kontakt mit einem Infizierten und wird dann krank und irgendwie klappt das wirklich nicht mit dem Testen, dann sollte man sich wenigstens vom Arzt beraten lassen, auch wenn der selber nicht testet. Und zur Info, es gibt eine Studie, die basiert auf den Daten dieser ersten Patienten, die man in Bayern hatte. Und da hat man gesehen, etwa 1 Woche bis 10 Tage, nachdem die wieder gesund waren, da waren die wohl nicht mehr ansteckend. Also wenn man jetzt denkt, ich glaube, ich habe diese Krankheit hinter mir, bevor man dann die Oma besucht, sollte man 10 bis 14 Tage mindestens warten.
Also ab dem Zeitpunkt, wo man sich gesund fühlt, nochmal 14 Tage drauf?
Ja, zur Sicherheit, genau. Also diese Studie war so, dass man 1 Woche bis 10 Tage danach wohl nicht mehr ansteckend ist. Die hat unter anderem Professor Christian Drosten gemacht, hier in Berlin an der Charité. Und der hat gesagt, gut, das ist wichtig für die Krankenhäuser vor allen Dingen, damit die wissen, wann sie Patienten entlassen können. Und da könnte man überlegen, die danach nochmal für 1 Woche in Heimquarantäne zu geben. Also ich denke, 14 Tage sollte man da auf jeden Fall warten.
Das heißt, nach einer Ansteckung, wenn man die überstanden hat, dann ist man immun.
Ja, davon geht man derzeit aus. Also bisher hatte man vor allen Dingen Laborstudien, die in Zellkulturen gezeigt haben, dass Menschen mit Covid-19 Antikörper dagegen bilden, gegen dieses Virus. Und das kennt man ja auch von anderen Erkrankungen. Jetzt gibt es eine aktuelle Studie, die hat an Affen, an Rhesusaffen gezeigt, dass die, nachdem die einmal die Krankheit überstanden hatten, selbst mit einer großen Menge Virus nicht mehr ein zweites Mal angesteckt werden konnten. Und das war eine wirklich große Menge Virus. Das ist jetzt nur eine kleine Studie, also das waren nämlich nur 4 Affen, aber das passt eben gut zu den anderen Ergebnissen. Deswegen gehen Experten davon aus, Wenn man das einmal überstanden hat, dann ist man immun gegen dieses neue Coronavirus.
Aber ist es denn eigentlich, weil es heißt ja jetzt ganz oft, helft Leuten, alle haben ihre Kinder zu Hause und es braucht Telefonhotlines, Gesundheitsämter und so weiter. Ist es dann sinnvoll, irgendwo auszuhelfen jetzt, wenn man ja nicht weiß, ob man es hat?
Naja, wenn man davon ausgeht, dass man keinen Kontakt mit Infizierten hatte und man war jetzt auch nicht gerade in Italien oder in Südtirol.
Na gut, dann, aber selbst U-Bahn fahren ist ja gefährlich.
Man kann sich da potenziell anstecken, aber noch sind wir ja am Anfang der Epidemie. Also ich denke, es gibt schon gute Möglichkeiten, anderen zu helfen. Sei es, dass man zum Beispiel Blut spendet. Das Robert-Koch-Institut hat bestätigt, dass Blutspenden benötigt werden. Und die haben auch gesagt, die hygienischen Bedingungen sollten eigentlich so dort sein, dass man sich da nicht anstecken kann. Das heißt, da sollten eigentlich nicht mehrere Menschen im engen Wartezimmer sitzen. Es gibt jetzt schon viele Medizinstudenten, die sich gemeldet haben, die helfen wollen, um das Personal in Krankenhäusern oder vielleicht auch Gesundheitsämtern zu unterstützen. Und ich habe auch gehört, dass es Leute gibt, die anbieten, gerade Kinder von Ärzten oder Pflegepersonal zu betreuen. Jetzt keine großen Gruppen, aber in kleinen Gruppen, weil die Kinder müssen ja betreut werden. Also ich denke, wenn man das Gefühl hat, ich war jetzt in keinem Risikogebiet, ich habe mit keinem Kontakt gehabt, der infiziert ist, und ich habe immer die Händehygiene beachtet, dann kann man da sich schon irgendwie einbringen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht.
Dankeschön für die Einschätzung, Christina Sartori. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und wir haben alle möglichen Fragen mit ihr geklärt zum Thema Coronavirus. Vielen, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Welt ist ja in einer Corona-Krise und dabei haben wir vor lauter Schreck vergessen, dass wir noch viele andere Krisen haben, unter anderem die sehr wichtige Klimakrise. Jetzt gerade werden wir wieder daran erinnert, denn der Deutsche Wetterdienst, der hat seine jährliche Klimapressekonferenz abgehalten und da heißt es, die Menschheit hat die Sturmglocken bisher noch nicht hören wollen. Unser Wetter und Klima wird extremer. Weltweit, in Europa. Und hierzulande. Verena von Keitz aus unserem Update-Team. Du hast dir die Sache angeguckt. Der DWD guckt also nicht nur darauf, wie das Wetter jetzt morgen oder in zwei Wochen wird, sondern auch sehr langfristig.
Genau, der DWD guckt aufs Klima und seine Prognosen sagen klar, es wird weiter wärmer und vermutlich auch trockener. Und das passt natürlich zu dem, was wir schon erlebt haben. Also 2019 war in Deutschland, aber eben auch weltweit, das zweitwärmste Jahr, seit es entsprechende Wetteraufzeichnungen gibt, also seit 140 bzw. 150 Jahren. Und 2018 war in Deutschland das wärmste Jahr und auch die ganze Dekade von 2010 bis 2019 war die wärmste seit den Wetteraufzeichnungen. Und dieser Trend setzt sich laut Prognosen vom DWD immer weiter fort.
Auf welchen Zeitraum beziehen sich denn die Prognosen? Also wenn wir über Klimawandel sprechen, geht es ja oft um Zeiträume, die uns noch ein bisschen weiter weg erscheinen. Also so 2050 oder, keine Ahnung, in 100 Jahren.
Genau, da denkt man immer, ja, das ist ja noch ganz schön lange hin, bis uns das vielleicht gar nicht mehr betrifft. Aber das ist hier ein bisschen anders. Also es gibt hier konkrete Aussagen für dieses Jahr, aber eben auch für das ganze Jahrzehnt, wie Tobias Fuchs erklärt. Er leitet den Bereich Klima und Umwelt beim DWD.
Für das Jahr 2020 sieht man etwa eine Abweichung von etwa einem Grad gegenüber dem Klimazustand des Zeitraums 1961 bis 2017. In den Folgejahren sehen Sie, dass wir Anstiege von bis zu 1,5 und 2 Grad erhalten werden.
Heißt also, dieses Jahr wird es schon ein Grad wärmer als im Mittel der letzten Jahrzehnte und bis 2029 könnten es dann sogar 2 Grad mehr sein. Es ist übrigens neu, dass der DWD eine 10-Jahres-Prognose abgibt. Also wie du schon gesagt hast, berechnen ja viele Klimamodelle ganz längere Zeiträume.
Und ist das sinnvoll, für einen solchen Zeitraum zu gucken?
Ja, das sagt Tobias Fuchs auch, weil diese Vorhersagen genau die Lücke füllen von Prognosen, die sich jetzt auf die nächsten Monate nur beziehen und die, die sehr langfristig sind. Zum Beispiel sagt der DWD, dass bis zum Ende des Jahrzehnts wohl durchschnittliche Mengen an Niederschlägen zu erwarten sind, also dass es eigentlich gar nicht so wenig regnen wird. Aber von jetzt bis 2024 wird es weiterhin eher zu trocken sein. Und mit solchen Informationen können sich die, die davon betroffen sind, einfach viel besser vorbereiten.
Das ist bei uns in Deutschland oder auch in Mitteleuropa zum Beispiel die Land- und Forstwirtschaft, für die die Auswahl des richtigen Saatgutes wichtig ist, das sowohl Hitze als auch Dürre überstehen kann.
Aber zum Beispiel auch die Wasserwerke, die sich einstellen können auf trockene Jahre, um die Wasserversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Und auch Wirtschaftszweige wie erneuerbare Energien, die können solche Prognosen nutzen, wenn zum Beispiel klar ist, dass in den nächsten Sommern viel oder wenig Wind es geben wird.
Das gilt aber alles nur für Deutschland jetzt, oder wie, diese Prognosen?
Nicht nur. Also der DWD erstellt diese 10-Jahres-Prognosen auch für Europa und auch für die ganze Welt. Und damit können sich zum Beispiel Regierungen und Hilfsorganisationen auf drohende Dürren in Entwicklungs- und Schwellenländern besser vorbereiten.
Damit es dann nicht so dramatisch läuft, wie wenn man jetzt unvorbereitet da reingeraten wäre.
Ja, genau. Also mit diesen mittelfristigen Prognosen sieht man einfach schneller, auf welche Veränderungen wir uns durch den Klimawandel einstellen müssen. Und zwar, wie der Chef vom DWD, Gerhard Adrian, sagt, auch deshalb, weil wir einfach alle wichtigen Stellschrauben bisher unverändert gelassen haben und die sich in die falsche Richtung drehen. Also die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre nimmt immer weiter zu. Die weltweite Mitteltemperatur steigt weiterhin und auch der globale Meeresspiegel. Und Adrian betont, dass wir eben die Generation sind, die nicht nur den Klimawandel misst und analysiert, sondern eben auch am eigenen Leib erfahren wird.
Düstere Aussichten in Sachen Klimawandel und steigenden Temperaturen für Deutschland. Aber nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Das hat der Deutsche Wetterdienst jetzt gerade verkündet. Dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir gerade nichts anderes als Corona im Kopf haben als Gefahr. Es gibt also nach wie vor mehrere Krisen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie wäre es jetzt mit Helikoptergeld? Also Geld, das aus einem Helikopter geworfen wird von oben, ne? Metaphorisch natürlich. Im Wortsinne wäre das auch wahrscheinlich nicht gut für die Gesundheit, weil sich Menschen umbringen würden. Aber zurück zum Geld. US-Präsident Donald Trump spricht dieser Tage in der Krise von Helikoptergeld. Was das ist, wie das hilft und wollen wir das auch, das wollen wir alles besprechen mit Nicolas Lieven. Er ist Wirtschaftsjournalist. Hallo.
Hi, grüß dich.
Was genau heißt denn Helikoptergeld?
Helikoptergeld, du hast es eigentlich gerade schon beschrieben, das ist einfach Geld von oben für die Bürger, geschenkt von der Regierung, gedruckt von den Zentralbanken. Das war mal so eine Idee, die ein Nobelpreisträger hatte, Milton Friedman heißt der, ganz bekannter Wirtschaftswissenschaftler. Und der hat auch dieses Bild erfunden. Stellt euch vor, ein Helikopter fliegt über die Stadt, wirft einfach Geld ab. Was passiert denn dann? Und er hat gesagt, dann haben die Bürger viel mehr finanziellen Spielraum, kaufen sich viel mehr Sachen, stärken das Wirtschaftswachstum und sichern damit die Jobs. Das war so die Idee des Helikoptergeldes.
Aber wie stellt Trump sich das vor? Also die USA sind ja jetzt nicht Luxemburg oder Monaco.
Nee, warte ich nicht. Die müssten sich dafür massiv verschulden, überhaupt keine Frage. Aber in der Krise macht man ganz einfach, ganz offensichtlich die Taschen auf. Die Ansage war ganz klar der amerikanischen Regierung und von Donald Trump. Unsere Bürger brauchen Cash und deswegen sollen die Konsumenten hier Checks kriegen im Wert von, im Gespräch sind $1,000 und zwar in den kommenden 2 Wochen. Ein paar werden shoppen gehen. Bei vielen ist es aber einfach so, dass die soziale Absicherung mangelhaft ist in den USA. Also wer keinen Job hat, hat auch kein Geld. Viele sind nicht krank. Krankenversichert und so weiter. Das heißt, viele werden das Geld benötigen, um die ganz normalen Dinge des Lebens zu bezahlen. Miete, Lebensmittel, Strom und so weiter. Und das Ganze ist ja auch Teil eines Wirtschaftspakets im Volumen von $1 Billion. Also die USA werden sich massiv weiter verschulden für diese Geschichte, aber die wird kommen.
Jetzt hat man den Eindruck, wenn die Geschäfte zu haben, kann ich ja sowieso nicht shoppen gehen. Also wie profitiert da die Wirtschaft von?
Naja, also man hofft natürlich, dass sehr viele dann doch dafür shoppen gehen und der Konsum ist einfach für die USA extrem wichtig. 2/3 der Wirtschaftsleistung hängen einfach am Konsumenten, das heißt, dass die amerikanischen Bürger einkaufen gehen. Aber tatsächlich ist es ja normalerweise so, wie du sagst, normalerweise haben die Menschen kein Geld, aber das Angebot ist da und dann gibt man ihnen Geld und dann gehen sie kaufen. In diesem Fall ist es einfach komplett anders. Viele haben das Geld, aber die Waren sind nicht da oder wie auch ja zum Beispiel bei uns, die Shops sind zum Teil zu. Also von daher ist ganz, ganz fraglich, ob und wie das der Wirtschaft hilft. In diesem Fall geht es vor allen Dingen darum, wie gesagt, soziale Nöte abzufedern. Und wir wollen nicht vergessen, es ist Wahljahr und das kommt sicherlich bei dem einen oder anderen auch ganz gut an.
Was halten denn jetzt aktuell Wirtschaftsexperten von diesem Helikoptergeld?
Sehr, sehr umstritten. Für die USA, wie gesagt, um soziale Nöte abzufedern. Möglicherweise wird das auch keine einmalige Aktion sein. Viele sagen, das wird immer und immer und immer wieder kommen müssen, solange die Krise anhält. Also so ein bisschen bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn man jetzt in andere Staaten guckt, wir haben das gesehen, zum Beispiel in Japan ist das im Gespräch, Hongkong auch. Wenn man jetzt auf Deutschland zum Beispiel guckt, da sagen viele, da wäre sowas im Augenblick gar nicht sinnvoll und gar nicht notwendig. Erstens haben wir ein viel besseres soziales Netz. Also wer seinen Job verliert, kriegt in der Regel ja auch Arbeitslosengeld. Und zum Zweiten, wie gesagt, das Thema, das Geld ist ja eigentlich da, aber die Shops, die Läden sind zu und die Leute halten sich mit ihren Einkäufen eher zurück, weil sie Sorge haben, wie es weitergeht, Sorge haben um ihre Jobs. Und ja, du könntest jetzt irgendwie Geld austeilen, aber das würden die wahrscheinlich in der Regel eher sparen.
Aber bei uns redet man ja auch schon darüber. Vor allem eben auch, hier, wir haben es gesagt, die Geschäfte haben zu, viele Cafés haben zu und wenn die 3 Monate kein Einkommen haben, bums, sind sie pleite.
Ja, in der Tat, das ist so. Aber du musst dann, wenn du sowas so Geld ausgibst, dann in diesem Fall müsstest du das tatsächlich an Bedingungen knüpfen. Also ansonsten gehst du einfach das Risiko ein, dass die Leute das Geld zurücklegen und sparen. Das heißt zum Beispiel Schecks ausgeben, wo du sagst, bis Ende März müsst ihr dieses Geld auch tatsächlich ausgegeben haben. Oder ihr müsst dieses Geld an Restaurants ausgegeben haben. Oder eben Dinge kaufen, die im Augenblick nicht gut laufen. Also zum Beispiel nicht gerade für Toilettenpapier. Ja, ist hier auch im Gespräch das Ganze, weil die EZB, die Europäische Zentralbank, quasi ihr Pulver verschossen hat und man noch irgendwie nach Wegen sucht, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber ich glaube, bevor sowas kommt, müssen wir noch ein bisschen warten, noch ein bisschen sehen, wie es mit der Wirtschaft tatsächlich weitergeht und einfach noch was im Köcher haben, dass, wenn es noch schlimmer wird, dass wir irgendwann sagen können, so, wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, den Bürgern Geld zu geben und ein bisschen was für die Konjunktur zu tun.
Also du sagst, Helikoptergeld in den USA ja, in Deutschland nein.
Absolut. In den USA ja, um den ärmeren Menschen zu helfen, in Deutschland noch nicht vonnöten.
Alles klar. Danke für die Einschätzung, Nicolas Leven, er ist Wirtschaftsjournalist. Wir haben über Helikoptergeld gesprochen, weil Trump laut darüber nachgedacht hat, es Geld regnen zu lassen quasi.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hashtag Stay the Fuck Home. Dieser Hashtag, der trendet gerade und das machen wir natürlich auch, zumindest die meisten von uns. Ich sehe allerdings, dass viele auch bei dem schönen Wetter einfach in Cafés abhängen. Macht das bitte lieber nicht. Wirklich, wir hängen wieder im Sommer zusammen in Cafés ab. Jetzt ist gerade wirklich nicht der gute Zeitpunkt dafür. Was ist aber, wenn wir es wirklich machen, also zu Hause abhängen, und einsam sind. Also ein paar von uns werden durch die Verbreitung des Coronavirus ja auch in so eine Art Zwangsfernbeziehung gesteckt. Man kann seinen Partner oder seine Partnerin vielleicht nicht mehr sehen, ist vielleicht sogar in anderen Städten. Man muss dementsprechend auch auf Sex verzichten. Aber bei den vielen nicht so guten Nachrichten wäre es vielleicht ganz schön, ein bisschen Sex zu haben. Hilft auch für die Seele und so. Und welche Möglichkeiten es da gibt, da wollen wir drüber sprechen mit Theresa Lachner. Sie ist Autorin und hat den Sexblog Lustprinzip gestartet. Hallo erstmal.
Hi.
Wir wollen über Cybersex sprechen. Wie geht das?
Ich finde Cybersex schon so ein tolles Wort. Das klingt so 90er-Jahre-mäßig.
Ja, ne?
Also ich glaube, wir versuchen einfach jetzt so ein bisschen zu reden über Möglichkeiten, wie man sich näher kommen kann, ohne sich näher zu kommen. Und da ist natürlich irgendwie Cybersex, so wie man sich das vorstellt, so mit Video, Chat oder so, vielleicht die eine Möglichkeit. Ich bin aber auch ehrlich gesagt für so ein Telefonsex-Revival ganz klassisch. Oder man kann natürlich auch Sexting machen, also sich einfach Nachrichten schreiben. Also es gibt genügend lustige Optionen gerade.
Telefonsex ist aber fast auch ein bisschen peinlich, weil man dann weiß man vielleicht nicht, was man sagen soll. Und dann sagt man sowas wie, und jetzt fasse ich deine Brüste an und der andere muss lachen oder so. Also das ist ja vielleicht auch ein bisschen unangenehm, oder?
Ja, man kann sich ja sowieso nicht anfassen. Also ein bisschen doof ist es immer, so oder so. Ich glaube, was ich irgendwie einfacher finde, ist so ein Konjunktiv. Und zum Moment könnte ich mir ganz gut vorstellen, zum Beispiel zu sagen, hey, wenn wir das hier überstanden haben, dann würde ich gerne mit dir an einem schönen Sommertag ganz allein auf dieser Insel im Fluss oder so. Also dieses, ich finde, im Konjunktiv kann man vieles sagen. Und dann ist es vielleicht auch erstmal gar nicht so peinlich, wie zu sagen, Ich packe dich. Bild.
Ja, weil sowas zu sagen ist halt immer so ein bisschen so, das hat sowas Comedy-mäßiges. Da ist vielleicht dann Sexting leichter, da ist man so ein bisschen bei sich, auch während man so formuliert, was man da schreibt. Und was ist mit eigentlich Genitalfotos verschicken?
Ja, kann man machen. Ich plädiere für safer Sexting, also auf jeden Fall. Es kommt natürlich auch immer darauf an, in was für einer Konstellation man sich so befindet. Also wenn man jemanden schon länger kennt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Nacktfotos danach im Büro rum zeigt, wahrscheinlich geringer. Aber gerade wenn es eine neuere Affäre ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, keine Fotos zu verschicken, auf denen man Geschlechtsteile und das Gesicht sieht oder Tattoos oder irgendwas, womit man sich eindeutig identifizieren kann. Weil man weiß einfach nie, wo diese Fotos landen und deswegen auch da ein bisschen vorsichtig sein.
Es gibt ja mittlerweile auch Sextoys, die man von Weitem per WLAN steuern kann.
Ja, per WLAN und Bluetooth und App und Teledildonik ist auch so ein geiles 90er-Jahre-Wort.
Das gibt's, das Wort, das habe ich noch nie gehört. Dildonik, geil.
Teledildonik, also ich finde auch Tele und Cyber und so, also alles so, wie man sich die Zukunft vor 30 Jahren vorgestellt hat. Nee, die entwickeln sich gerade in eine gute Richtung. Ich denke, da werden die nächsten Monate auch einiges an technischen Neuerungen bringen. Und da gibt es tatsächlich Toys, die man eben per App steuern kann. Also wenn mein Schatz jetzt am anderen Ende Deutschlands zum Beispiel sitzt als ich, kann er mir ein Vibrationsmuster komponieren und mir so sozusagen so personalisierte Grüße schicken. Ist vielleicht auch mal was anderes als Blumen oder so. Also das geht.
Hast du sonst noch irgendwelche Insights, die wir an dieser Stelle brauchen können, wenn wir wahnsinnig einsam sind?
Naja, Orgasmen sind gut fürs Immunsystem. Also auch das ist was, da sollten wir jetzt wirklich nicht dran sparen. Also auch Selbstbefriedigung sehr, sehr wichtig. Und ja, einfach irgendwie Kopf hoch und wirf schon. Ja, wir schaffen das. Ja.
Dankeschön für die Inspirationen und auch für das schöne neue Wort in meinem Wortschatz. Teledildonik. Dankeschön. Wir haben gesprochen mit Theresa Lachner. Sie ist Autorin und hat den Sexblog Lustprinzip gestartet. Und wir haben darüber gesprochen, wie man sich amüsieren kann, auch wenn man vielleicht sich nicht anfassen kann, weil wir wissen, Corona und so.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.